Willkommen zum Podcast Diversity Dialoge. Wir sind Katja und Christine und arbeiten beim Rostocker Verein Migra e.V. im IQ-Projekt Vielfalt in der Arbeitswelt als Diversity-Trainerin. In unserer täglichen Arbeit versuchen wir in Workshops und Trainings gemeinsam mit unseren Teilnehmenden ihre und unsere interkulturellen und Vielfaltskompetenzen weiterzuentwickeln.
In unserem Podcast steht das Thema Diversity im Mittelpunkt, das wir von möglichst vielen Seiten beleuchten wollen. Deshalb nehmen wir in jeder Folge einen Teilaspekt genauer unter die Lupe. Dabei schauen wir auch immer, wie und wo sich Querverbindungen zu unserem Alltag und zur täglichen Arbeit ziehen lassen.
Wir haben hier im Podcast ja schon öfter thematisiert, wie wichtig die Führungskräfte sind bei der Umsetzung von Vielfalt in Organisationen, sei es bei Prozessen wie interkultureller Öffnung oder Diversity Management, aber auch insgesamt so mit dem Blick auf ein vielfältiges Team. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass wir in der heutigen Folge das Thema vielfaltsorientierte Führung in den Mittelpunkt stellen wollen. Da wollen wir verschiedene Aspekte besprechen und begucken. Zum einen geht es darum, mal zu schauen, welche Rolle und welche Aufgaben haben Führungskräfte eigentlich bei der Umsetzung von Diversity Management. Wir wollen aber auch darüber sprechen, was es denn heißt, ein vielfältiges Team zu leiten und welche Aufgaben oder Herausforderungen das auch an die Vorgesetzten stellt.
Also zunächst gucken wir vielleicht noch mal kurz darauf, was mit Diversity Management überhaupt gemeint ist. Beim Diversity Management handelt es sich nämlich um eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem Thema Vielfalt im Unternehmen. Das heißt, es wird auf allen Ebenen und in allen Arbeitsbereichen einer Organisation geschaut, wie divers diese eigentlich gestaltet sind und wo und wie es gegebenenfalls sonst noch Veränderungen braucht. Und neben einer Repräsentanz der Vielfalt der Gesellschaft und der Möglichkeit von den Potenzialen, die Vielfalt ja nun mal mit sich bringt, zu profitieren, geht es dabei vor allem aber auch immer um die Schaffung gleichberechtigter Zugänge und Chancengleichheit. Also man betrachtet neben dem Personal auch das Strukturelle, wie Prozesse, wie die Kommunikation oder die Wege, die gegangen werden, um Entscheidungen zu treffen. Aber auch die Öffentlichkeitsarbeit spielt eine wichtige Rolle und die Angebote oder die Produkte, die man als Organisation so zu bieten hat. Und wenn wir hier von Vielfalt sprechen, dann haben wir sowohl die offensichtliche Vielfalt durch also äußerliche Merkmale im Kopf, aber auch die Vielfalt, die auf den ersten Blick nicht so wirklich ersichtlich ist, ist wichtig und sollte beachtet werden. Besonders dabei denken wir an Dimensionen wie die ethnische Herkunft, die religiöse oder politische Weltanschauung, Alter und Geschlecht, aber auch die sexuelle Orientierung und physische, psychische Fähigkeiten, weil diese Dimensionen besonders geschützt sind, zum Beispiel nämlich durch das AGG, also dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Und diese Dimensionen finden sich ja auch, wie wir jetzt schon in vielen Folgen betont haben, im inneren Kreis des Diversity-Rades wieder. Und die Charta der Vielfalt hat erst dieses Jahr zu diesem inneren Kreis des Diversity-Rates auch noch eine neue Dimension hinzugefügt, nämlich die soziale Herkunft. Und die sollte man auch immer mit in Betracht ziehen.
Und wenn man jetzt also in seiner Organisation diesen vielen Dimensionen, die du benannt hast und über die es ja auch noch hinausgeht, wenn man über das Thema Vielfalt nachdenkt, gerecht werden möchte und auf allen Hierarchieebenen und in allen Arbeitsbereichen, die du auch aufgezählt hast, eben das Diversity Management verankern möchte, setzt das nicht selten voraus, dass man auch Veränderungsprozesse eingehen muss oder durchlaufen muss. Man spricht also von Organisationsentwicklungsprozessen. Und dabei ist vielleicht auch relativ logisch, haben die Führungskräfte natürlich ganz wichtige Aufgaben. Zum einen initiieren sie solche Prozesse, treiben sie auch an, ne, sichern ab, dass sie weiterlaufen, unterstützen die Prozesse aktiv und insgesamt haben sie auch eine Vorbildwirkung, was eben das Thema oder die Haltung zum Thema Vielfalt angeht. Was das genau heißt, ist also zum einen, also wenn wir davon sprechen, dass sie die Prozesse initiieren, dann heißt das, dass die Führungskräfte die Ersten sein sollten oder die Personen sein sollten, die die Notwendigkeit für Diversity Management erkennen und auf Basis dessen dann tatsächlich auch den Ball ins Rollen bringen, also Anstoß geben für so einen Organisationsentwicklungsprozess und sagen, das ist wichtig, das ist unsere Vision und jetzt werden wir versuchen, uns als Organisation da auch entsprechend zu verändern, anzupassen, neue Herangehensweisen zu entwickeln. Und dann heißt es also auch, während der gesamten Laufzeit mal an dem sprichwörtlichen Ball auch zu bleiben. Das heißt, dass man als Führungskraft auch insgesamt immer weiß, wie ist denn gerade der aktuelle Stand des Prozesses? Schaffen wir es denn, unsere Ziele zu erreichen? Haben wir die Ziele alle noch klar im Blick? Sind alle noch dabei, die sich am Prozess beteiligen? Also es gilt auch immer wieder, dann nochmal die Mitarbeitenden zu unterstützen, zu motivieren und klarzumachen, wie wichtig und bedeutend eben die Umsetzung von Diversity Management für die eigene Organisation ist.
Wenn du jetzt sagst, Führungskräfte stoßen Prozesse an, stelle ich mir vor, dass es bestimmt viele Führungspersonen oder Persönlichkeiten gibt, die das vielleicht nicht direkt im Blick haben. Kann ich denn dann als, sage ich mal, kleine Mitarbeiterin auch diesen Prozess irgendwie anstoßen? Oder wie könnte ich denn die Geschäftsführung von meiner Seite her irgendwie oder das vom Team her motivieren, damit so eine Prozesse auch wirklich angestoßen werden?
Ja, das stimmt, ne? So wie ich das jetzt gerade vorgestellt habe, hat man das Gefühl, dass die Führungskräfte alle schon davon wissen, dass Vielfaltsmanagement ein guter Weg für sie und ihre eigene Organisation ist, und vielleicht haben das manche auch noch nicht im Blick, aber die Mitarbeitenden vielleicht schon. Bei den Sachen, die ich schon gesagt habe, also um so große Prozesse anzustoßen, Veränderungsprozesse einzuleiten, brauche ich natürlich auch eine bestimmte Verantwortung und auch ein bestimmtes Recht, auf Ressourcen zuzugreifen. Da werden wir gleich auch noch ein bisschen genauer darüber sprechen. Das heißt, initiieren als solche, anstoßen den Prozess als Ganzen kann ich eher als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter wahrscheinlich nicht. Aber ich kann natürlich dafür sorgen, dass diese Themen in irgendeiner Form gesetzt werden. In vielen Organisationen gibt es so etwas wie Klausurtagungen, in denen man nochmal wichtige Neuerungen bespricht oder auch Ziele für die Organisation. Da könnte ich das als Thema setzen oder mich entsprechend fortbilden und dann in Teamsitzungen über die neuen Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, mal berichten und auch mal hinterfragen, inwieweit das denn in der eigenen Organisation zur Umsetzung kommt, und anregen, dass es solche Prozesse gibt und man sich zum Beispiel auch begleiten lassen kann dabei.
Zu deinem zweiten Punkt, dass Führungskräfte natürlich eine aktive Unterstützung darstellen. Das kann man vielleicht auch so erklären, dass Veränderungsprozesse in der Form ja auch wirklich immer personelle, zeitliche und auch finanzielle Ressourcen binden. Das heißt, diese Ressourcen müssen auch von den Führungskräften bereitgestellt werden. Das kann jetzt beispielsweise durch ein Honorar für externe Prozessbegleitung sein oder auch die Freistellung von Mitarbeitenden, die gerne an Arbeitsgruppen dementsprechend mitwirken möchten oder sich weiterbilden wollen in dem Themengebiet. Empfehlenswert ist dabei übrigens, dass auch Führungskräfte an solchen Arbeitsgruppentreffen teilnehmen. So signalisieren sie zum einen natürlich, dass sie den Prozess auch immer noch als wichtig empfinden und animieren damit natürlich auch gleichzeitig andere Mitarbeitende, sich einzubringen, und sind auch auf dem neuesten Stand. Also sie können dann sowohl nach innen als auch nach außen immer aktuell über das Projekt berichten. Und Veränderungen und Neuerungen bringen natürlich auch immer Widerstände innerhalb des Teams oder der Organisation mit sich. Auch bei Prozessen wie der interkulturellen Öffnung oder dem vielfaltsorientierten Organisationsentwicklungsprozess. Und hier können Führungskräfte auch den Prozessverantwortlichen und der Steuerungsgruppe immer wieder auch den Rücken stärken, indem sie immer den Nutzen hervorheben und betonen und auch die positiven Aspekte dieses Veränderungsprozesses in den Vordergrund rücken und stetig kommunizieren.
Ja, und hier haben wir jetzt so einen Punkt, ne, um nochmal auf deine Frage von vorhin auch so ein bisschen zu gucken, an dem dann da tatsächlich alle Mitarbeitenden in der Organisation auch wichtig werden, weil die bei der Umsetzung des Prozesses natürlich mitwirken. Wir haben hier gesprochen von Arbeitsgruppen, die sich zu verschiedenen Themen bilden können. Wir haben auch gesprochen von einer Steuerungsgruppe, ne, die quasi den Prozess auch so ein bisschen lenkt und über den Verlauf des ganzen Prozesses begleitet. Also an den Stellen kommen dann die Mitarbeitenden und Mitglieder der Organisation auch direkt zu Wort. Und da sehe ich auch noch eine wichtige Aufgabe für die Führungskräfte, insbesondere dann, wenn sie auch an Arbeitsgruppen mitwirken, aber auch so insgesamt halte ich das für wichtig, dass sie sich auch gut als ZuhörerInnen sehen. Das heißt also wirklich auch den Ideen und Anregungen ihrer eigenen Mitarbeitenden dann Raum geben und diese auch aufgreifen und vielleicht in Form von Maßnahmen umsetzen. Zum einen eben, weil ja genau das ist, was wir umsetzen wollen, nämlich die Vielfalt und die unterschiedlichen Perspektiven zur Sprache kommen lassen und zur Umsetzung bringen. Und gleichzeitig zeigt das den Mitarbeitenden natürlich auch, dass dieser Prozess, den wir gerade gehen, dieser Veränderungsprozess auch ganz konkrete Auswirkungen auf die eigenen Arbeitssituationen hat, ne? Was vielleicht auch dann nochmal die von dir angesprochenen Widerstände abbauen kann. Und wesentlich ist außerdem, dass die Führungskräfte in diesem ganzen Vorgehen, in diesem Projekt der Organisationsentwicklung auch ein großes Vorbild sind, ne? Dass also, wenn sie für sich erkannt haben, wie wichtig der gute Umgang mit Vielfalt ist, eine entsprechende Haltung entwickeln und dann auch mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie zum Beispiel sich ganz klar auch mit den Themen wie Diversität auseinandersetzen und zu den Ersten gehören, die auch immer an Diversity-Schulungen teilnehmen oder zu den Ersten gehören, die auch überlegte Maßnahmen oder Ideen aus den Arbeitsgruppen sofort umsetzen, vor allem dann, wenn sie auch in den eigenen Arbeitsbereich führen, hilft das in dem ganzen Prozess natürlich auch nochmal ganz stark, indem also die anderen Mitarbeitenden auch motiviert werden, Sachen tatsächlich auch umzusetzen.
Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen praktischer werden, können wir auch nochmal einen weiteren Aspekt im Themenfeld Vielfalt und Führung in den Blick nehmen. Wir haben ja jetzt schon des Öfteren betont, welche Vorteile heterogene Teams mit sich bringen und wie so eine gute Zusammenarbeit im Team die Organisation auch voranbringen kann. Das geht aber natürlich nicht ganz von allein, denn Menschen tendieren ja dazu, sich Personen zu suchen, die einem selbst ähnlich sind und mit denen dann auch eine Gruppe zu bilden. Das hatten wir auch in unserer Folge von Unconscious Bias, also den Wahrnehmungsverzerrungen, schon mal erläutert. Und wenn wir jetzt mal ganz platt davon ausgehen, ein Team setzt sich beispielsweise aus zwei jungen Frauen und zwei älteren Männern zusammen, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr groß, dass sich die Frauen und die Männer jeweils zu Gruppen zusammenfügen aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede und entsprechende In- und Out-Groups, wie man es auch nennt, bilden. Diese Bruchlinie gilt es natürlich zu überwinden und Führungskräfte spielen dabei eine, ja, nicht unwichtige Rolle, kann man so sagen. Und wie geht das konkret oder wie kann konkret hier vorgegangen werden? Dazu vielleicht mal so drei Schlüsselhauptpunkte. Zum einen Wissen aufbauen und stärken, mit Vorbehalten umgehen und mit diesen bestenfalls offen und transparent umgehen, was dann Punkt 3 wäre. Was verstehen wir jetzt hinter Wissen aufbauen und stärken? Natürlich gehört dazu, auch die rechtlichen Regelungen zu kennen. Also, dass man, wie schon vorhin erwähnt, das AGG, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kennt und auch in dem oder am Arbeitsplatz im Unternehmen umsetzt. Aber auch, dass man viel voneinander weiß, also die einzelnen Vielfaltsdimensionen kennt, sich damit genauer auseinandersetzt und beispielsweise Diversity-Trainings besucht, Anti-Bias-Trainings, aber auch die verschiedenen Formen von Diskriminierung, wie strukturelle und institutionelle Diskriminierung, dass man diese auch kennt und denen entsprechend begegnet. Fördermöglichkeiten ist auch ein wichtiger Punkt. Wie kann man sich begleiten lassen? Welche Seminare könnte man mitfinanzieren? Und welche Ausstattung kann ich als Organisation vielleicht auch ran organisieren oder bekommen, um vielfältiger zu sein? Und das Thema Netzwerken ist auch recht essentiell. Vernetzung nämlich mit Trägern, die zu den Diversity-Themen beraten und so auch UnternehmerInnen Rede und Antwort stehen können. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Die Sachen, die du jetzt benannt hast, das sind ja Dinge, die man eben in Schulungen, ne, hast du auch gesagt, oder Trainings gut auch lernen kann, die auch vielleicht recht allgemein sind. Dazu gehört für mich auch noch, dass man sein tatsächliches Team, die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, sich jeden Tag sieht und kommuniziert, auch gut kennenlernt. Also ganz individuell als die Personen, die jetzt mit zu meinem Team gehören. Dafür gilt es natürlich dann auch, Zeit und Raum zu schaffen. Ne? Das sind jetzt nicht unbedingt immer Sachen, die so zwischen Tür und Angel passieren, sondern auch da ist es wichtig, entsprechende Themen zu setzen in Teamsitzungen, in Klausurtagungen, in Beratungen, aber vielleicht auch in Personalgesprächen auch nochmal auf diese Dinge zu achten, gut herauszuhören, was sind zum einen die Potenziale, aber zum anderen auch die Herausforderungen und die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden, um das auch noch ein bisschen stärker zu verstehen und das idealerweise auch dem Team untereinander zu ermöglichen. Also nicht nur im 1-zu-1-Gespräch Vorgesetzte und ihre Mitarbeitenden, sondern tatsächlich auch untereinander sollten vielleicht da Möglichkeiten geschaffen werden, sich gut darüber zu informieren, wie sich denn das Team so zusammensetzt und was allen so wichtig ist. Und das heißt auch, dass diese Form von Weiterbildung und Fortbildung, die du angesprochen hast, natürlich nicht nur den Führungskräften zur Verfügung stehen sollten, sondern ganz klar auch Themen sein sollten, die für die Mitarbeitenden im Fokus stehen und denen auch ermöglicht wird, daran teilzunehmen.
Mhm. Punkt 2, mit den Vorbehalten umgehen. Ja, man kennt vielleicht so Sätze wie, wir behandeln hier alle gleich oder sowas gibt es bei uns im Unternehmen nicht. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil eigene Vorbehalte und die der Mitarbeitenden, die sollte man kennen und auch nicht unbedingt ignorieren oder wegreden. Denn ich sag mal so neue oder auch fremde Situationen, da ist es ganz normal, dass Irritation oder auch Verunsicherung hervorgerufen werden. Und man sollte einfach, um zu Punkt 3 auch direkt zu kommen, offen und transparent damit umgehen. Also neben der Akzeptanz dieser Gefühle, die sich dort vielleicht aufbauen können, sollten die Vorbehalte auch immer offen im Team kommuniziert und dann auch natürlich ausgeräumt werden, indem man transparent macht, worum es hier geht und welche Regeln und gemeinsamen Festlegungen man für die Zukunft daraufhin anwenden möchte. Und regelmäßige offene Gespräche mit den Mitarbeitenden können hier auch hilfreich sein, also in Personalgesprächen über die Arbeit oder die eigenen Erfahrungen oder die Weiterbildungsbedarfe, die vielleicht jede oder jeder Einzelne so hat. Und nicht zu vergessen natürlich auch der Umgang dahingehend mit Konflikten im Team. Also diese unterschiedlichen Perspektiven und Herausforderungen im Umgang miteinander, die können natürlich zu Konflikten und Missverständnissen führen. Und hier sollte man auf jeden Fall offen und sachlich Konfliktlösungen finden. Und wenn das vielleicht schon zu festgefahren ist und im Betrieb so nicht mehr möglich ist, kann man sich natürlich auch in diesem Punkt Hilfe von außen, von ExpertInnen holen und das objektiv moderieren lassen.
Bei all dem, was wir jetzt so besprochen haben, sowohl auf struktureller als auch eben auf personeller Ebene, zeigt sich für mich nochmal deutlich, was ich glaube ich auch bei allen anderen Themen, die wir hier im Rahmen des Podcasts schon besprochen haben, immer wieder zeigt, ist, wie wichtig das ist, eine entsprechende Haltung zum Thema zu entwickeln, ne? Dieses Positive im Thema Vielfalt für sich zu erkennen, die Potenziale zu erkennen und als Basis eben dafür zu haben, dass man entsprechend bestimmte Prozesse anpasst, dass man vielleicht Kommunikation miteinander anders gestaltet. Und insbesondere mit dem Blick auf Vorgesetzte, auf Führungskräfte zeigt sich das auch nochmal deutlich, weil das nämlich eine starke Auswirkung darauf haben kann, wie sich die Organisationskultur insgesamt entwickelt, wenn eben Führungskräfte da auch eine entsprechende Vorbildrolle einnehmen und entsprechende Haltungen dann auch gegenüber allen ihren Mitarbeitenden mittragen. Und das Zweite, was nochmal sehr deutlich wird bei all den Punkten, die wir jetzt beide genannt haben, ist, dass es ja eine sehr, sehr wichtige Rolle ist für die Führungskräfte, die sie hier einnehmen und dass es viele Aufgaben für sie mitbringt, aber dass es vor allem trotzdem Prozesse sind, die nur in Zusammenarbeit funktionieren. Und dazu gehört dann tatsächlich auch unbedingt diese Offenheit und Transparenz, dieses gegenseitige sich zuhören, auch anerkennen von unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen und also gemeinsam also versuchen, die Sachen dann neu zu denken, zu verändern und dann auch umzusetzen. Das sind ganz schön große Aufgaben, ne? Sowohl für die Führungskräfte als auch für die Personen, die jetzt in den Organisationen arbeiten. Und das heißt, das muss man auch nicht unbedingt alleine machen. Man kann sich in diesen Prozessen eben von ExpertInnen auch begleiten lassen. Wir haben schon viel gesprochen jetzt über diese Schulungen, Diversity-Schulungen, speziell auch Führungskräfte-Schulungen zum Thema Diversität oder Leitung heterogener Teams, aber auch teambildende Maßnahmen für heterogene Teams. Das sind alles auch Themen, die man hier beim IQ-Netzwerk tatsächlich auch abrufen kann. Wir würden uns da also sehr drüber freuen, wenn wir eingeladen werden, um mit Organisationen zusammen eben diese Wege zu beschreiten und zu gehen. Und natürlich werden auch diese Prozesse, die Organisationsentwicklungsprozesse, gerne von uns moderiert und begleitet. Wenn das also für Sie interessant ist, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie sich bei uns melden und wir da zusammen etwas entwickeln können.
Mhm. Genauso freuen wir uns natürlich auch über Rückmeldungen, Kritik und Fragen, entweder zu dieser Folge oder allgemein zu unserer Arbeit oder unserem Podcast. Und diese können gerne per Mail an uns gerichtet werden unter striegler@migra-mv.de. Weitere Informationen zu uns und unserer Arbeit sind auf der Webseite www.iq-mv.de zu finden. Dieser Podcast entsteht im Rahmen des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung im Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Das IQ-Netzwerk wird durch das BMAS und den ESF gefördert. Die Musik stammt von www.caseland.de.